Heute ist Mittwoch, der 26.06. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, arbeitet die AfD jetzt mit Neonazis zusammen? So sieht es anscheinend gerade in einem kleinen Ort in Brandenburg aus. Dann sprechen wir darüber, dass letztes Jahr die Zahl der antisemitischen Vorfälle gestiegen ist. Und wir sprechen über WikiLeaks und Julian Assange. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus den französischen Alpen. Immer noch im Camper unterwegs und ich liebe wirklich alles daran. Und ja, ich mag auch einfach so eine Workation. Ein bisschen was tun zwischendurch und dann wieder ein bisschen mehr Urlaub machen, die perfekte Mischung. Ja, und gestern, da war so ein Tag, da habe ich gemerkt, 5 bis 6 oder vielleicht waren es sogar mehr Eilmeldungen, während ich so in der Sonne zwischen den Kuhweiden dösen wollte. Ja, das lässt einen dann auch nicht so richtig los. Und deshalb bin ich jetzt noch einmal mehr froh, dass wir jetzt alles zusammen aufarbeiten. Und deswegen starten wir direkt rein. Los geht's! Arbeitet die AfD jetzt mit Neonazis zusammen? Das könnte man meinen. Jedenfalls in der brandenburgischen Stadt Lauchhammer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Da wurden am Montag 2 Fraktionen aus AfD und Heimat, so nennt sich die NPD ja gerade, gegründet. So hat es die neonazistische Partei am Montag mitgeteilt. In der Meldung sieht man auch so ein schönes Bild, da ist eine Hand blau, die steht für die AfD, und eine gelb für die Heimat. Ja, und jetzt ist es so, dass es in Lauchhammer demnächst eine Stadtverordnetenversammlung geben wird mit einer Fraktion aus AfD und NPD, die nennt sich AfD Plus, und dann auch im Kreistag die Fraktion Heimat und Zukunft. Das wäre, und jetzt haltet euch fest, die erste offizielle Koalition der beiden Parteien. Die Heimat steht nämlich eigentlich auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, also jener Liste, wonach Menschen nicht Mitglied der AfD werden können, wenn sie in einer der genannten Organisationen sind. Ja, und damit wollte sich die AfD eigentlich beweisen, dass sie mit Rechtsextremen nichts am Hut hat und auch nichts mit denen machen möchte. Der Landesvorstand der Brandenburger AfD, der hat jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen die 3 Mitglieder beschlossen, die da gerade eine Zusammenarbeit anstreben. Das teilte der Sprecher von AfD-Chefin Alice Weidel mit. Und auch der Chef von Brandenburg von der AfD, René Springer, der sagt, Zitat, die Vorgänge haben uns sehr erschreckt. Ich bin persönlich bisher davon ausgegangen, dass so etwas in unserer Partei niemals möglich sein kann. Ja, und nach RBB-Informationen wollen 2 der 16 gewählten AfD-Abgeordneten in diese Kreistagsfraktion einziehen, und der Abgeordnete der Heimat, Thomas Gürtler heißt er, der soll den Fraktionsvorsitz übernehmen. Und der Name Heimat und Zukunft, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den rechtsextremistischen Verein Zukunft Heimat vom Fraktionsvorsitzenden der AfD in Brandenburg. Keine Zusammenarbeit also. Tja, das sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Und der Spiegel hat auch immer mal wieder darüber berichtet, dass es auch persönliche Vernetzungen gibt in diese Kreise. Zum Beispiel hat die NPD 2016 ihre Wählerinnen und Wähler gebeten, die Erststimmen doch der AfD zu geben. Und in der Pressemitteilung, da schrieb die Heimat, die sich erst vergangenes Jahr ja umbenannt hatte, Zitat, dieser Schritt wurde auch durch die klaren Worte von AfD-Chef Tino Chrupalla ermöglicht, der kürzlich betonte, dass es auf kommunaler Ebene keine Brandmauern zu anderen Parteien geben werde. Ja, diese Aussage habe den Weg für diese Allianz geebnet, so die Heimat. Also wenn ich jetzt sagen würde, dass mich das alles wundert, dann hätte ich wohl das ganze letzte Jahr geschlafen. Oder was meint ihr? Ich sage immer, pass auf, wen du wählst.
Werbung.
Ihr Lieben, es ist Ende des Monats und ihr wisst, was das bedeutet. Auf jeden Fall, wenn ihr immer dabei seid, und ich weiß, dass ihr es seid. Es gibt nämlich nur eine wichtige Frage, die ihr euch zum Ende des Monats stellen dürft. Wie sieht euer Stromtarif gerade aus und was tut ihr gerade für den Klimaschutz? Ich habe diese Frage kombiniert und meine Lösung gefunden schon vor 10 Jahren. Und ihr wisst es ist absolut mein absoluter Lieblingskooperationspartner. Es ist Naturstrom, denn Naturstrom hat den schönsten Ökostromtarif, den ich kenne. Ich bin schon so lange da Kundin, wirklich jetzt seit über 10 Jahren. Und ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich darüber sprechen darf. Denn ganz oft stellt ihr mir die Frage, ja Mensch, was kann ich denn selber machen für diesen Klimaschutz? Und ich sage euch, was ihr machen könnt. Ihr könnt euren Stromtarif wechseln. Das ist das Allereinfachste, was man machen kann und wo man richtig was mit bewegen kann. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und das alles in höchster Qualität. Und das Schöne daran ist, dass dass bei Naturstrom man nicht nur das Gefühl hat, okay, man hat Ökostrom und tut etwas für die Umwelt, sondern dass mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert wird. Das bedeutet, ihr habt auf der einen Seite eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit immer mehr erneuerbaren Energien und ihr habt etwas für den Klimaschutz getan. Ich liebe dieses Konzept so sehr und ich finde es so einfach und es ist wirklich, also wenn ich das erzähle, denkt man ja immer erst so, boah, Stromtarif wechseln, ist das wirklich so einfach, wie Sally uns das ja immer zum Monatsende erzählt? Und ich verspreche euch, es ist so einfach, es dauert nur 5 Minuten. Ihr geht auf die Website, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt den Rest für euch, alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Wenn ihr also das Gefühl habt, Mensch, Strom, das ist eine Sache, mit der möchte ich mich ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich möchte Ökostrom beziehen und ich möchte etwas für den Klimaschutz tun und für erneuerbare Energien, dann seid ihr dort genau auf der richtigen Seite. Und jetzt bekommt ihr natürlich auch noch ein kleines Extra von mir. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr 30 Euro Startguthaben für Naturstrom, aber natürlich auch für Naturstrom Ökogas. Also wechselt noch heute zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Ich kann es euch nur richtig ans Herz legen. Ich bin so zufrieden und bin sehr froh, dass ich bei Naturstrom bin. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Viel Spaß dabei!
Werbung Ende.
Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland ist im vergangenen Jahr massiv angestiegen. Die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, ganz kurz RIAS, die dokumentierten 2023 4.782 antisemitische Vorfälle. Und das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen, das ist ein Anstieg um fast 83% im Vergleich zum Vorjahr. Ja, und mehr als die Hälfte dieser Fälle, die sind erst nach dem Terrorangriff, also nach dem 7. Oktober passiert. Und die Autorinnen und Autoren der Informationsstelle, die schreiben, mit dem 7. Oktober begann für viele Jüdinnen und Juden eine neue Zeitrechnung. Ihr Leben teilt sich in ein Davor und in ein Danach. Ja, wenn man das mal ausrechnet, seit dem 7.10. gibt es also 32 Fälle pro Tag. 2022, da waren es noch 7. 7 sind natürlich auch zu viel. Aber 32 pro Tag, das mag man sich gar nicht vorstellen. Und 52% aller Vorfälle fielen in die Kategorie israelbezogener Antisemitismus. Das bedeutet, dass diese antisemitischen Aussagen, die da getroffen worden sind, sich vor allem gegen den jüdischen Staat Israel richten und ihm auch die Legitimität absprechen. Die Meldestellen dokumentierten 7 Vorfälle extremer Gewalt. 5 davon ereigneten sich auch nach dem 7. Oktober. Darunter versteht diese Recherchestelle vor allem physische Angriffe oder Anschläge, die den Verlust von Menschenleben zur Folge haben können, sowie schwere Körperverletzungen. Ja, und was ich besonders krass finde, das sind 415 antisemitische Versammlungen. Und die meisten davon, die fanden auch nach dem 7. Oktober statt und sie haben einen politischen Hintergrund. Man kann diesen Hintergrund dem anti-israelischen Aktivismus zuordnen. Auch das müssen wir wissen und immer wieder darüber sprechen. Julian Assange ist frei. Ich würde euch das ja heute als Good News verkaufen, nur irgendwie wäre das so einfach gedacht. Der Whistleblower will sich im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium schuldig bekennen und nach diesem Schuldbekenntnis soll es dann eine Verurteilung geben wegen der Spionagevorwürfe. Und dann darf er in seine Heimat Australien zurückkehren. Ja, und der Whistleblower, der will sich anscheinend auch schuldig bekennen und dann eine offizielle Bestätigung der britischen Behörden für diesen Deal, der liegt bislang nicht vor. Aber der australische Premierminister Anthony Albanese, der begrüßte die Freilassung von Assange, kritisiert aber zugleich, dass der Fall sich so lange hingezogen hat. Ich meine, Assange hat 10 Jahre in London im Gefängnis gesessen. Und er sagt jetzt, Zitat, wir wollen, dass er nach Australien zurückgebracht wird. Und in dem Brief des US-Justizministeriums heißt es, es werde erwartet, dass sich Assange bei dem Gerichtstermin dort der Verschwörung zur unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig bekennen werde. Und im Anschluss darf er dann anscheinend nach Australien weiterreisen. Er wird dann zu 5 Jahren Haft verurteilt und die hat er bereits in Großbritannien verbüßt. Und die Frage bleibt doch eigentlich, mit diesem Schuldbekenntnis, ist er dann noch Journalist? Assange ist in den USA wegen Spionage in 17 Fällen und des Vorwurfs des Computermissbrauchs angeklagt. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, das ist ja schon 15 Jahre her, da hat die Enthüllungsplattform WikiLeaks eine ganz schöne große Reihe von geheimen US-Dokumenten veröffentlicht. Und da ging es vor allem um das US-Militär und deren Vorgehen in Irak und in Afghanistan. Ja, und die USA hat ihm dann Geheimnisverrat vorgeworfen und dass er damit Menschenleben gefährdet hätte. Unterstützer von Assange sagen aber, ey, das ist ein Journalist, der hat mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt. Und dies sei ja auch im Interesse der Öffentlichkeit gewesen. Und die US-Regierung meint aber, also das, was der da gemacht hat, das ist alles andere gewesen als journalistische Tätigkeit. Das geht weit darüber hinaus. Und eigentlich würde er wegen Spionage bis zu 175 Jahre Haft verurteilt werden. Also er muss erst zugeben, dass er quasi nicht als Journalist gehandelt hat. Und dann darf er wieder auf freien Fuß. Der Deutsche Journalistenverband, der reagierte mit Jubel. Sie sagen, der jahrelange Kampf seiner Angehörigen und vieler internationaler Journalisten und Menschenrechtsorganisationen war erfolgreich. Aber irgendwie bleibt da doch ein gewisser Beigeschmack. Oder was meint ihr? Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn ihr auf die Glocke drückt, wenn ihr eine tolle Bewertung dalasst. Alles, was diesem Podcast hilft, uns hilft er sowieso. In diesem super Wahljahr gibt es so viel, über das wir sprechen müssen. Und deswegen hören wir uns auch am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.